ARD Sounds.
2001 wird Süleyman Taschköprü am helllichten Tag in seinem Laden in Hamburg erschossen. Die Polizei, die ermittelt damals lange im Bereich der organisierten Kriminalität. Ein rechtsradikales Motiv sieht sie nicht. Erst 2011 stellt sich heraus, Süleyman Taschköprü war das dritte Opfer in der Mordserie des NSU. Als eine Konsequenz der rechtsterroristischen NSU-Mordserie hat die Politik damals versprochen, künftig entschiedener gegen Hasskriminalität vorzugehen. Wird dieses Versprechen eingelöst? NDR-Investigativjournalistin Alexa Höber hat recherchiert, wie Behörden und Politik mit Fällen von Hasskriminalität umgehen. Sie erzählt in dieser FKM-Folge von Schwachstellen, Versäumnissen und woran Ermittlungen oft scheitern. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuch. Heute ist Donnerstag, der 16. April. Hi Alexa, schön, dass du da bist.
Hallo Elena, freue mich, dass ich hier bin. Also es ist eine Straße, es ist quasi ein Wohngebiet in Hamburg, in einem Viertel in Altona. Da sind sehr viele Häuser, das sind Mehrfamilienhäuser. Und in einem dieser Häuser, da wohnte eine alleinerziehende Frau mit ihren beiden Kindern, die ursprünglich aus Ghana nach Deutschland gekommen ist. Und in einer Nacht im Februar 2024 ist es passiert, dass sich Unbekannte in den Hausflur geschlichen haben und an die Wohnungstür von dieser alleinerziehenden Frau mit ihren Kindern sehr schlimme Plakate geklebt haben. Da stand dann zum Beispiel das Pack erschießen oder zurück nach Ghana prügeln auf einem dieser Plakate. Das war natürlich eine offensichtliche Bedrohung dieser Menschen, die in dieser Wohnung gewohnt haben. Und die Plakate waren auch nicht alles. Es wurde auch Müll auf die Hausmatte vor der Wohnung ausgekippt und ein Kinderwagen angezündet, der sich im Hausflur befunden hat. Und der ist dann quasi komplett verbrannt. Ja, dieser Fall in diesem Wohnhaus, der steht für mich quasi für das Phänomen der Hasskriminalität.
Kannst du einmal definieren, was bedeutet Hasskriminalität?
Hasskriminalität wird als solche bezeichnet, wenn es sich um eine Kriminalität handelt, die aufgrund eines Vorurteils entsteht, dass man bestimmten Menschen mit bestimmten Merkmalen gegenüber hat. Und das kann zum Beispiel sein, dass es die tatsächliche oder angenommene Herkunft einer Person ist. Es kann die Hautfarbe sein, die tatsächliche oder angenommene Religionszugehörigkeit, die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, eine Behinderung oder auch die politische Einstellung. Und die Plakate, die an die Wohnungstür geklebt wurden, die waren ja eindeutig menschenverachtend. Die waren eindeutig rassistisch. Und all diese Taten, die der Hasskriminalität zugeordnet werden, die basieren eigentlich auf dem Vorurteil, das Menschen gegenüber bestimmten anderen Menschen haben. Und allein dieses Vorurteil führt dann zu einer Abwertung und dann potenziell zu Beleidigung und zu Gewalt.
Und was spielt das für eine Rolle, dass man einer Straftat dieses konkrete Label Hasskriminalität gibt?
Es gibt verbindliche Richtlinien, die die Polizei dazu verpflichten, im Falle von Hasskriminalität besonders intensiv zu ermitteln und quasi in alle Richtungen zu ermitteln.
Das muss man dann als Polizei so detailliert und ausführlich und gründlich, wie es nur geht, dokumentieren. Sowohl die Umstände der Tat, den Tatort, die Zeugenbefragungen so gründlich, wie es geht, durchzuführen. Denn eine Vorurteilskriminalität oder Hasskriminalität erfüllt eben den Tatbestand des besonderen öffentlichen Interesses.
Ja, dazu habe ich auch Professor Eva Groß interviewt. Die lehrt an der Akademie der Polizei in Hamburg. Und sie hat das so erklärt, dass diese Taten nicht immer nur die Opfer selbst meinen, sondern immer auch eine Botschaft enthalten. Und zwar an alle Menschen, die die gleichen Merkmale haben, wie die betroffene Person von so einer Gewalttat.
Die Botschaften solcher Taten sind an die Communities, an die Mitglieder der Communities, dass sie hier nicht erwünscht sind, dass sie jederzeit von Gewalt betroffen sein können.
Es ist im Grunde genommen so, dass man damit ein Klima der Angst und der Verunsicherung schürt. Bei Menschen, die sich dann mitgemeint fühlen, die das Gefühl haben, wenn meine schwarze Nachbarin jetzt gerade körperlich angegriffen wurde oder beleidigt wurde, wie sicher kann ich mich in diesem Viertel bewegen? Wie sicher kann ich Bus fahren? Bin ich noch sicher in meiner Wohnung? Das sind halt so Gedanken, die dann aber allen Menschen kommen, die das Gefühl haben, vielleicht bin ich ja die nächste Betroffene.
Und total wichtig ist es dann eben, wie die Polizei reagiert beispielsweise, weil die ja eigentlich dafür da ist, mir Schutz zu gebieten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Institution, die auch für meinen Schutz da ist, diesen nicht gewährleisten kann, dann hat es natürlich massive psychische Auswirkungen auf die betroffenen Personen.
Wie war das bei der Familie aus Ghana? Sind da auch Ermittlungen eingeleitet worden?
Ja, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und zwar wurde das auch an die zuständige Stelle weitergeleitet, also den Staatsschutz. Das bedeutet dann immer, dass es erstmal als so ein Gewaltvorfall oder eine Hasskriminalität eingeordnet worden ist und dann auch in der Richtung ermittelt wird. Also die Polizei ist zu dem Haus gegangen, wo sich dieser Vorfall ereignet hat und hat 10 Personen in dem Haus auch befragt. Man muss aber wissen, dass in diesen beiden Häusern, von denen Personen Zugang zu dieser Wohnungstür hatten, insgesamt 19 Parteien wohnen. Und das ist also so, dass die Polizei quasi nicht jeden, der in diesem Haus wohnte und Zugang hatte, befragt hat. Und ich konnte anhand meiner Fragen, die ich an die Staatsanwaltschaft geschickt habe, auch rekonstruieren, dass eine Nachbarin bei dieser Befragung geäußert hat, dass sich im Nachbarhaus eine Gruppe gebildet habe, die Frau aus dem Haus raushaben wollte. Und diesem Hinweis, das zeigt meine Recherche, ist die Polizei aber nicht weiter nachgegangen. Professor Groß, die lehrt ja an der Akademie der Polizei in Hamburg und sie hat gesagt, wenn es so einen Hinweis gibt, dass da möglicherweise sich eine Gruppe gebildet hat und die rassistisch motiviert ist, dann würde sie jetzt lehren, dass man diesem Hinweis auf jeden Fall nachgehen muss. Sie würde aber jetzt ungern die konkrete Polizeiarbeit bewerten in diesem Fall, weil sie dafür zu wenig Informationen hat.
Und hast du mit der Polizei in Hamburg dazu gesprochen und Fragen gestellt, warum sie da nicht weiter ermittelt haben?
Also ich habe dann mit Abständen von einigen Wochen mich damals immer wieder erkundigt, wie denn die Ermittlungen laufen und wie der Stand des Verfahrens ist. Und dann habe ich per Mail irgendwann die Nachricht bekommen, dass es an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurde, das Verfahren, und eingestellt wurde. Und dann habe ich nochmal nachgehakt, wie viel Zeit denn vergangen ist zwischen Abgabe der Ermittlungen von der Polizei an die Staatsanwaltschaft bis zur Einstellung des Verfahrens. Jetzt muss man wissen, die Staatsanwaltschaft darf genau bei diesen Taten nochmal verschärft auch selber ermitteln oder selber nochmal Hauptzeugen vernehmen zum Beispiel, nochmal die Polizei anweisen, irgendwelche Ermittlungsschritte nochmal nachzuholen. Und das ist in diesem Fall alles gar nicht passiert, sondern die Staatsanwaltschaft hat nach 7 Tagen schon das Verfahren eingestellt.
Und mit welcher Begründung?
Die Begründung war, dass die Täter ja nicht ermittelt werden konnten.
Du hast vorhin gesagt, solche Taten können immer auch ein Stück weit an andere Menschen mit ähnlichem Background gerichtet sein, also eine Art Botschaft senden im Sinne von, ihr seid hier in diesem Umfeld nicht sicher. Wie ist das hier in diesem Fall?
Ja, während der Recherche habe ich dann natürlich auch versucht, in Erfahrung zu bringen, welche Auswirkungen das im Viertel hat, so eine Tat, weil es sich ja vielleicht um eine Botschaftstat handelt. Und habe dann mit einer Auszubildenden in einem Friseursalon unter anderem gesprochen, die selber schwarz ist und von dieser Bedrohung der Familie aus Ghana auch erfahren hatte. Und sie hat gesagt, dass das schon bei ihr auch nochmal ein unsichereres Gefühl macht, wenn sie in dem Viertel unterwegs ist, weil sie das Gefühl hat, sie könnte diesen TäterInnen, die diese Botschaften an die Tür geklebt haben, auch begegnen. Und diese Auszubildende, die arbeitet in dem Friseursalon von Bidget Algan. Und Bidget Algan ist ein sehr guter Bekannter der Familie Taschkeprü. Und man muss jetzt wissen, dass in diesem Viertel, in dem sich dieser Friseursalon befindet, der NSU gemordet hat. Und zwar wurde Süleyman Taschkeprü in seinem Lebensmittelladen wenige Minuten entfernt von dem Friseursalon und von dem Wohnhaus, in dem sich diese rassistische Bedrohung ereignet hat, damals ermordet. Und in so einem Viertel kommt vielleicht so eine Botschaftstat dann auch nochmal anders an als in anderen Kontexten.
Am 9. September 2000 begann in Nürnberg die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds.
Ich würde an dieser Stelle gerne noch mal so ein kurzes Recap geben zu den NSU-Morden. Also es geht ja um das Trio um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.
An einer Ausfallstraße wurde der türkischstämmige Blumenhändler Enver Şimşek erschossen aufgefunden. Mit derselben Tatwaffe wurden in den folgenden 6 Jahren in Nürnberg, Hamburg, München, Rostock, Dortmund, Kassel und Heilbronn 9 weitere Menschen ermordet.
Die Polizei hat lange nach den Tätern gesucht und es war dann so zwischenzeitlich in den Medien auch sogar die Rede von Dönermorden, weil die Täter teilweise im türkischen Drogenmilieu vermutet worden sind. Und die Ermittler sind damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass rassistische Motive dahinter stecken könnten.
Jahrelang konnte die Terrorgruppe unbehelligt von Polizei und Verfassungsschutz morden und untertauchen.
Und es gab ja dann auch zur Aufklärung der Versäumnisse der Behörden NSU-Untersuchungsausschüsse. Und ja, zu welchen Erkenntnissen ist der gekommen und welche Gesetze sind daraus hervorgegangen?
Also die Erkenntnisse waren, dass sehr vielen Hinweisen, dass es sich um rechts- oder rassistisch motivierte Täter handeln könnte, nicht nachgegangen wurde. Diese Versäumnisse, die über Jahre stattgefunden haben, haben ein strukturelles Problem offenbart. Und dem sollte begegnet werden mit verschiedenen Vorschriften. Unter anderem gab es da eine Verordnung, die besagt, dass diese rassistischen Taten noch mal intensiver aufgeklärt werden müssen, die rassistische Motivation immer zu einer intensiveren Strafverfolgung führen soll und dass es auch besser dokumentiert, statistisch erfasst wird.
Und wie wurde das dann umgesetzt?
Also es gab dann die Justizministerinnenkonferenz im Frühjahr 2017 und da wurde beschlossen, dass man auf jeden Fall die Hasskriminalität besser erfassen möchte, weil auch schon damals ein Anstieg zu verzeichnen war. Und dass die Motive, also wenn ein rassistisches Motiv erkannt wird, dass das immer auch zu einer Strafverschärfung führen soll. Und die Justizministerinnen und Justizminister haben damals auch gesagt, dass das überprüft werden muss, einige Jahre später, ob ein rassistisches Motiv sich auch strafverschärfend auswirkt. Dafür muss man erstmal wissen, dass ja, wenn so eine Tat passiert, sie wahrscheinlich zur Anzeige kommt oder die Polizei davon erfährt. Und dann gibt es erstmal die polizeiliche Kriminalstatistik. Die wird auch jedes Jahr einmal veröffentlicht mit einer Pressekonferenz. In dieser Statistik befinden sich dann alle Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind, die zur Anzeige gekommen sind. Aber relevanter eigentlich, wenn man so einen Anstieg von Hasskriminalität hat, ist ja zu sehen, was wird denn nach der Anzeige und nach den Ermittlungen aus diesen Fällen und Verfahren. Also wie viele Verurteilungen gibt es, wie häufig werden die Verfahren eingestellt. Und das sind die sogenannten justiziellen Statistiken. Die werden dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft geführt. Weil nach den Ermittlungen der Polizei geht das Verfahren zur Staatsanwaltschaft. Und da wird dann entweder eingestellt oder es wird so Anklage erhoben und es geht vor Gericht. Und diese ganzen Verfahren, die bildet quasi eine Statistik ab. Also dass man daran ablesen kann, quasi das ist so der Maschinenraum der Strafverfolgungsbehörden. Wie haben sie denn gearbeitet?
Speziell mit dem Fokus auf Hasskriminalität?
Genau. Und als ich dann in meiner Recherche danach gucken wollte, wie denn diese Statistiken aussehen, da musste ich feststellen, dass die nur 2019 und 2020 veröffentlicht worden waren. Und danach nicht mehr. Ich habe das mir Ende 2025 angesehen. Das bedeutet, dass das Bundesamt für Justiz, was diese bundesweit einheitlichen Statistiken erstellen und veröffentlichen soll, dass es einfach Jahre zurücklag damit. Und es waren ausgerechnet die Jahre, in denen die Hasskriminalität so enorm angestiegen ist. Man kann nämlich sagen, von 2020 bis 2024 haben sich die Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind, mehr als verdoppelt. Und genau in diesen Jahren hat es das Bundesamt versäumt, transparent zu machen, wie denn der Staat jetzt damit umgeht. Also wie diese Verfahren in die Statistik eingegangen sind.
Und hast du das Bundesjustizministerium darauf angesprochen? Was sagen die dazu?
Ja, ich habe erstmal das Bundesamt für Justiz angefragt. Weil ich habe gedacht, das kann ja auch sein, dass die das jetzt woanders sammeln, woanders veröffentlichen, aber sie werden es ja intern haben. Und dann habe ich mit einer Frist von 3 Tagen angefragt und habe gesagt, dass ich recherchiere zum Thema Hasskriminalität und ich würde diese Statistiken sehr gerne einmal sehen. Und dann hat das Bundesamt für Justiz geantwortet und hat gesagt, dass sich das verzögert mit der Veröffentlichung der Statistiken. Es hätte immer wieder Fragen gegeben, aber wenn ich weiter interessiert bin, dann könnten Sie mich ja informieren, wenn Sie veröffentlichen. Und dann habe ich alle Bundesländer angefragt und gesagt, sie sollen mir bitte die Statistiken schicken, die sie vorliegen haben. Weil die Bundesländer über die einzelnen Justizministerien, die liefern ihre Daten dem Bundesamt für Justiz zu. Und dort sollte das bundeseinheitlich gesammelt und veröffentlicht werden. Und da das nicht passiert ist, habe ich die Statistiken bei den einzelnen Ländern angefragt. Ja, also in Einzelfällen kamen die Statistiken sehr schnell. Manchmal hat es auch ein bisschen gedauert. Und ich habe dann zusammen mit Kolleginnen aus der Datenrechercheabteilung hier im NDR haben wir diese Statistiken quasi dann selber ausgewertet und quasi bundeseinheitlich die Daten erstellt. Und die sagen aus, dass natürlich, wenn es eine Zunahme der Hasskriminalität gibt, dann muss natürlich auch eine Zunahme der Verfahren, der Ermittlungsverfahren folgen. Und die hat es auch gegeben. Was auffällig ist, ist, dass aber die Verurteilungen in den Jahren nahezu gleich geblieben sind. Das bedeutet, die Ermittlungsverfahren sind gestiegen, aber sehr viele wurden einfach eingestellt.
Mittlerweile sind 3 Statistiken veröffentlicht aus den noch fehlenden Jahren vom Bundesamt für Justiz. Die Statistik für 2021 kam kurz nach deiner ersten Anfrage. Und die Statistiken für 2022 und 2023 dann im Februar. Die Statistik für das Jahr 2024, die ihr dann selbst ausgewertet habt, die ist bis heute nicht vom Amt veröffentlicht. Ihr habt in eurer Recherche also dann das gemacht, was schon viel früher ja eigentlich die Aufgabe des Bundesamts gewesen wäre. Wie erklärst du dir das, dass die Politik einerseits zwar Schlüsse aus dem Behördenversagen bei den NSU-Morden gezogen hat, es dann andererseits aber bei der Umsetzung hapert, so wie eben jetzt sichtbar bei diesen Statistiken zur Hasskriminalität.
Dass diese Statistiken so lange nicht veröffentlicht wurden, hat ja auch damit zu tun, dass überhaupt nicht vorgesehen ist, dass sie jedes Jahr vorgestellt werden, zum Beispiel auf einer Pressekonferenz, dass es also ein bestimmtes Datum geben muss, wo sie dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn es natürlich überhaupt gar keinen Veröffentlichungsdruck gibt, dann dauert das auch jedes Jahr länger, bis die Länder die einzelnen Daten liefern. Und hier sehe ich einen sehr großen Änderungsbedarf, dass vielleicht diese Daten, weil sie eben so wichtig sind, weil sie zeigen, wie der Staat auf Rassismus reagiert, dass diese Daten auch immer in einer Pressekonferenz veröffentlicht werden oder bekannt gegeben werden. Weil zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik jedes Jahr mit einer großen Pressekonferenz vorgestellt wird, dann wird medial sehr breit berichtet. Und diese Statistiken werden einfach irgendwann auf einer Seite hochgeladen. Und es ist jetzt so, dass das über Jahre nicht passiert ist und dann auch Forschende zum Beispiel sich das gar nicht angucken konnten, dass die Verurteilungen zum Beispiel nahezu gleich bleiben und die meisten Ermittlungsverfahren eingestellt werden.
Wir müssten alles dafür tun, um hier eine Transparenz herzustellen.
Darüber habe ich auch mit dem Soziologen Gian Sinanoglu gesprochen.
Warum Transparenz? Ohne ein Gesamtbild der Situation, die wir hier vorfinden, können wir keine politischen Maßnahmen entwickeln und können nicht darauf reagieren, können auch keine Präventionsmaßnahmen entwickeln.
Der ist am DSIM-Institut und beschäftigt sich mit Diskriminierung und Rassismus.
Also wir sehen hier einen ständigen Anstieg von Hasskriminalität. Wir nehmen das auch in den gesellschaftlichen Debatten und Diskursen wahr, dass es eine migrationsfeindliche Einstellung gibt. Und ich finde es fatal, dass diese Daten dann nicht mehr weitergeführt werden oder zumindest nicht veröffentlicht werden.
Er hat das auch so gesehen, dass genau in dieser Phase, in der die Debatten kippen und in der es eine Enthemmung gibt, sowohl im digitalen Raum als auch im öffentlichen Raum, dass es genau in dieser Phase extrem wichtig ist, dass diese Daten zur Verfügung gestellt werden, damit sich Wissenschaft und auch Journalismus damit beschäftigen kann, ob die Strafverfolgungsbehörden dieser Welle an Hass eigentlich angemessen begegnen. Und wären diese Daten früher vorhanden gewesen und jedes Jahr veröffentlicht worden, hätten sich diese Fragen ja schon viel früher gestellt.
Was die Ermittlungsarbeit angeht, haben die NSU-Morde und die damaligen Beschlüsse also wenig bis keine Konsequenzen. Wie sieht's denn aus, wenn Fälle wirklich vor Gericht landen? Wie wird damit umgegangen?
Also das war auch eine Empfehlung aus dieser Frühjahrskonferenz der Ministerinnen und Minister der Justiz, dass wenn quasi ein Hassmotiv festgestellt worden ist, dass sich das strafverschärfend auch auswirken soll. Damit sich das strafverschärfend auswirken kann, ist es ja wichtig, dass das während der Ermittlungen die ganze Zeit auch eine Rolle spielt. Mhm. Und jetzt habe ich mich am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen mit Arne Dreißigacker getroffen, weil der aus dem Bundesjustizministerium den Auftrag hatte, durch ein Aktenstudium herauszufinden, ob diese Empfehlung auch eingehalten wird. Also unter anderem, ob, wenn es ein Vorurteilsmotiv gegeben hat, das im Verfahren berücksichtigt wurde und sich dann am Ende das natürlich auch strafverschärfend auswirken kann.
Auftraggeber unserer Untersuchung war das Bundesjustizministerium und wir sollten herausfinden, ob die Gesetzesnovellierung des Paragraphen 46 zur Strafzumessung bei Vorurteilskriminalität oder Hasskriminalität einen Effekt in der Praxis gehabt hat.
Jetzt haben die sich 1200 Akten angeguckt, Arne Dreißigacker und sein Team, und haben da immer gesehen, okay, bei diesen Verfahren oder bei diesen Ermittlungen wurde schon mal ein Vorurteilsmotiv festgestellt. Es wurde so quasi am Anfang einsortiert. Aber wie zeigt sich das jetzt später im Verlauf der Ermittlungen?
Also wir haben in vielen Fällen, die als Hasskriminalität statistisch erfasst wurden, keine weiteren Hinweise in den Akten gefunden. Also es wurde das Motiv dann nicht gesondert dokumentiert. Und das ist auch eine Schwachstelle, auf die wir aufmerksam machen wollten.
Sie haben in den Akten festgestellt, dass es bei den Ermittlungen der Polizei in 71% der Fälle dann keine Rolle mehr gespielt hat. Bei der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft schon in 77% der Fällen nicht mehr. In der Urteilsschrift später, wenn es zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist, dann schon in 81% der Fälle nicht mehr. Und dann kann natürlich die strafverschärfende Würdigung auch nicht erfolgen. Das bedeutet, dass dieser Beschluss der Justizministerinnen und Minister, dass diese Vorurteilskriminalität anders bewertet werden soll und schärfer geahndet werden soll, ist anhand dieses Aktenstudiums gezeigt worden, dass das nicht passiert ist, dass sich das quasi nicht in die Praxis wirklich richtig übersetzt hat.
Und gibt es dazu ein Bewusstsein innerhalb der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz?
Also ich habe dazu das Bundesjustizministerium angefragt und die haben gesagt, dass sie im Moment da keinerlei Änderungsbedarf sehen. Also die haben den Bundesländern nur den Hinweis gegeben, dass sie nochmal sensibilisieren sollten für dieses Thema. Aber gehen jetzt auf Bundesebene das aktuell nicht an, nach dem, was sie mir gesagt haben. Also die offene Frage ist, und das müsste man sich jetzt auch in der Wissenschaft quasi angucken, wie kommt es dazu, dass beim Anstieg dieser Ermittlungsverfahren so viele eingestellt werden und die Verurteilungen nahezu gleich bleiben? Dafür müsste man wahrscheinlich sich auch wieder Akten ansehen und ein Aktenstudium machen, um genau herauszufinden, woran das liegt. Eine Erklärung wäre ja, diese ganzen Anzeigen waren nichtig. Also es konnten keine Täterinnen ermittelt werden oder es wurde Hasskriminalität angezeigt, die gar keine war. Und das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das in all diesen Fällen, wo wir einen realen Anstieg dieser Form von Kriminalität sehen, die Ursache gewesen ist für die Einstellung. Aber meine Datenanalyse zeigt jetzt nur, dass hier etwas ist, wo man sich nochmal vertiefend mit beschäftigen muss. Also das könnte zum Beispiel so ein kriminologisches Forschungsinstitut in Niedersachsen sich jetzt nochmal ansehen, wenn es den politischen Auftrag dafür bekommen würde.
Also ich fasse das mal zusammen. Menschen, die Opfer von Hassverbrechen werden, die können sich auch heute nicht sicher sein, ob bei den Ermittlungen auch wirklich in alle Richtungen geschaut wird. Und selbst dann, wenn es einen Fall vor Gericht schafft, können Sie sich nicht sicher sein, ob dann auch eine Richterin solche Motive in ihr Urteil einfließen lässt, also etwa rassistische Motive? Und selbst bei den Statistiken zu Hasskriminalität hapert es. Was macht das alles mit Betroffenen?
Also bei diesen Menschen ist häufig schon das Vertrauen in die Institutionen nicht sehr groß. Also die Menschen, die eine Anzeige überhaupt machen, das ist ja schon mal ein sehr geringer Teil. Also man spricht hier von 10-20% der Taten aus diesem Bereich Hasskriminalität, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Wenn wir also von einem Anstieg der Taten sprechen in den letzten Jahren, dann handelt es sich nur um das Hellfeld, also die Taten, die auch Polizei bekannt wurden. Und wenn es jetzt natürlich so ist, dass sich dann rumspricht in den einzelnen Communities zum Beispiel, dass das Verfahren wieder eingestellt wurde, dann führt das ja dazu, dass man sich nicht geschützt fühlt vom Staat. Dass man das Gefühl hat, okay, eine Anzeige bringt nichts und vielleicht wird das nächste Mal schon keine Anzeige mehr gestellt, wenn so etwas vorfällt. Und das führt dann dazu, dass man mit diesem Problem sehr alleine ist. Und wenn weniger Fälle angezeigt werden, wird es auch gesamtgesellschaftlich immer unsichtbarer, das Problem. Aber die reale Unsicherheit existiert ja für diese Menschen, die potenziell betroffen sind.
Und wie ist es mit der Familie aus Ghana, aus diesem Mehrfamilienhaus in Hamburg weitergegangen?
Die Familie hat sich in diesem Haus nicht mehr sicher gefühlt und es gab Menschen, die geholfen haben, eine neue Wohnung zu finden und diese Familie ist ausgezogen.
Was müsste denn passieren, dass solche Botschaften, die die Täter hier offenbar senden wollten, nicht ankommen, nicht fruchten?
Dafür ist es wichtig, dass bei den Strafverfolgungsbehörden klar ist, welche gesellschaftliche Auswirkung das hat, wenn diese Taten einfach passieren können und dem so wenig entgegengesetzt wird. Und wir müssen uns ja klar machen, dass von Vorurteilskriminalität wahnsinnig viele Menschen potenziell betroffen sind. Also es sind ja zum Beispiel Frauen, das sind 50% unserer Gesellschaft, dann Menschen mit internationaler Familiengeschichte, das ist schon mal ein Viertel, natürlich gibt es da Schnittmengen, dann queere Menschen, Menschen mit Behinderungen. Wenn wir uns das alles ansehen, dann sehen wir, dass es eigentlich die Mehrheit ist, die von Vorurteilskriminalität potenziell betroffen ist und es eigentlich eine gewaltbereite Minderheit ist, die versucht, diese Menschen zum Rückzug zu zwingen aus dem digitalen Raum, aus dem politischen Diskurs, aus dem öffentlichen Raum. Und da ist natürlich es sehr wichtig, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaften darauf reagieren. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, die Dynamiken zu verstehen und die eigene Aufgabe zu verstehen, dem was entgegenzusetzen. Darüber habe ich mit Professor Groß auch noch einmal gesprochen.
Auf der anderen Seite kann das meiner Meinung nach nicht nur Aufgabe der Polizei sein. Wir wissen, dass menschenfeindliche Einstellungen zunehmen, nach wie vor, also die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Und deswegen will ich nur sagen, es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mit Diversität umgehen zu können und das nicht in Abwertung kippen zu lassen.
Sie sagt, es geht auch darum, dass man sich in politischer Bildung, in den Schulen, in den Elternhäusern und bei der Erziehung damit auseinandersetzt, wie wir ein gutes Miteinander gestalten, indem wir einen Perspektivenreichtum haben, alle gehört werden und niemand mit Gewalt aus diesem Raum verdrängt wird.
Danke, Alexa.
Sehr gerne, Elena.
Alexa Höber ist Investigativjournalistin beim NDR und Alexa hat auch einen Film gemacht. Wenn euch interessiert, wie Vorurteile auch Gerichtsurteile belasten können und Warum es aber Richtern und Richterinnen besonders schwerfällt, das zu reflektieren, dann guckt euch den Film doch mal an. Den Link dazu, den stellen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Fabian Zweck, Laura Picerno, Christine Frey, Christine Dreier und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für True-Crime-Fans und alle, die gute Geschichten mögen. Die absurdesten Verbrechen, die passieren immer noch in der Provinz. Das wissen Anna Duschime und Katjana Gerz am besten, weil sie selbst daherkommen. In Cuff Crimes erzählen die beiden sich jede Woche wahre Geschichten, die es so nur auf dem Land gibt. Ein jahrelanger Streit um zu laute Kuhglocken. Ein Bauer, der den größten Giftmüllskandal Bayerns auslöst. Oder ein Dorf, das gemeinsam einen Mord vertuscht. Cuff Crimes, jeden Donnerstag eine neue Folge, exklusiv in der ARD Sounds App.